Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Babyboomer machen das Alter farbiger, vielfältiger, gestaltbarer. Sie haben die Möglichkeit, es wegzubringen vom negativen Stereotyp, eben des einsamen, armen, ja, retardierten Alten.
Also das ist wahrscheinlich die erste Generation, die wirklich das gesunde Rentenalter als Lebensphase entdeckt. Als Phase der späten Freiheiten, aber auch als Phase der neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Das haben frühere Generationen noch nicht gewagt. Eben das Tina Turner-Syndrom. Wobei Tina Turner gehört eigentlich noch nicht zu den Babyboomer.
Sie ist älter.
Sie ist älter.
Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Eine Generation revolutioniert das Alter. Das sagt eine Professorin und ein Professor, die es wissen müssen.
François Höpflinger, geboren 1948, arbeitet vor allem in der Alters- und Generationenforschung, war früher in der Jugendforschung tätig, aber mit steigendem Alter ist es sinnvoll, sich auf andere Themen auszurichten.
Also ein Babyboomer.
Ja.
Pasqualina Perichiello, Jahrgang 1952, ebenfalls eine Babyboomerin. Ich unterrichte Psychologie an der Universität Bern, Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Das heißt, ich befasse mich mit dem Menschen in den verschiedenen Lebensphasen. Mit zunehmendem Alter auch ich, wie mein Kollege, zunehmend mit dem mittleren und höheren Lebensalter.
Die Babyboomer, so heißt das Sachbuch von Pasqualina Perichiello und François Höpflinger, das vor wenigen Wochen im Verlag der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist. In dieser Kontextausgabe nehmen wir 7 Themen unter die Lupe. Das soll helfen, der möglicherweise bevorstehenden Erneuerung des Alters Kontur zu geben. Erstens, die Babyboomer, ein Porträt der Nachkriegsgeneration.
Die Babyboomer, die Jahrgänge zwischen 1946 bis 1964 plus minus, sind eine Generation, die wie nie zuvor eine andere das Leben geprägt hat. Schon rein zahlenmäßig sind sie sehr stark vertreten. Sie haben sich gegen das Establishment gewehrt in ihren jungen Jahren. Nun werden sie älter, ob sie auch weiser werden, das werden wir im Verlauf der Sendung sehen.
Also im Verhältnis zu früheren Generationen, vielleicht auch zu nachkommenden Generationen, ist es eine glückliche Generation, weil die haben keinen, also mindestens in Westeuropa, der Schweiz, keinen Krieg erlebt. Ja, wurden nicht in ihrer Jugendzeit von einer Krise betroffen, haben noch Kindheit und Jugend erlebt mit optimistischen Perspektiven. Also die hatten wenig Probleme, in den Beruf einzutreten, ist auch die erste Generation, die von der Bildungsexpansion profitiert hat. Und das führt dazu, dass diese Generation jetzt das Alter in besserer Gesundheit beginnt als frühere Generationen, zumindest mehrheitlich.
Und diese Bildungsexpansion hat sich natürlich vor allem auch für die Frauen bezahlt gemacht. Es ist eine neue Generation von Frauen, die besser gebildet bei besserer Gesundheit ins Alter kommt und deswegen auch das Alter völlig umkrempeln wird. Bedenken wir, dass die früheren Generationen, vor allem die Frauen, wirklich stärker betroffen waren von Armut und von ihrer Sozialisation, die eben sie benachteiligt hat in verschiedenster Hinsicht.
Sie haben eben auch zum Teil eine global bewegte Jugend erlebt und werden wahrscheinlich dann auch ein global bewegtes Alter erleben oder selbst organisieren.
Was meinen Sie mit global bewegt?
Ja, das sind Generationen, die einerseits sehr stark berührt wurden von einer globalen Musikindustrie und Musikbewegung in den 60er Jahren, die Globalisierung, Internationalisierung der Welt mit Widerstand mitgemacht haben, aber sich ganz anders ausrichten, auch sehr gewohnt sind, mit neuen Technologien umzugehen.
Berühmte Babyboomer. Berühmte Babyboomer, ja, Cat Stevens, Bill Clinton, Bob Dylan, wie sie alle heißen, aber auch Frauen natürlich, Cher oder ganz in der Nähe mehr, Micheline Calmiret, Moritz Leuenberger und wie sie alle heißen.
Es ist eine Jugendliche, Generation, die jugendlich auch bleibt, jugendlicher als die Eltern dieser Generation. Das sind Anti-Ager, Never-Ager. Wie werden Sie das Alter verändern?
Ja, Sie verändern vor allem das Alter in dem Sinn, dass das Alter später beginnt. Also Sie fühlen sich subjektiv deutlich jünger, als Sie chronologisch einzustufen sind. Und Sie haben eigentlich gelernt, jetzt von der Persönlichkeit, aber auch von Ihrem Verhalten, eigentlich relativ, nicht unbedingt jugendlich, aber so im jungen Erwachsenenstatus zu verbleiben. Das Problem wird wahrscheinlich das hohe Alter sein. Also es wird Ihnen gelingen, das gesunde Rentenalter neu zu entwickeln, aber ob sie es schafft, dann das hohe Alter auch noch zu definieren, das ist eine offene Frage.
Absolut. Ich denke, bis so 80 hat man noch die Freiheit, das Alter in Frage zu stellen. Und das ist genau das, was die Babyboomers machen. Also in Frage stellen von standardisierten Lebensentwürfen. Also bis 30 war man verheiratet, hatte man Kinder und dann mit 50 war man dann so langsam alt und mit 60 freute man sich auf die Rente und man erwartete nicht, dass man 90-jährig wurde. Das hat sich grundlegend verändert. Die Babyboomer haben die Aussicht auf eine lange Lebenserwartung und dementsprechend aufgrund ihrer Sozialisation werden sie das Alter nicht einfach abwarten, sondern definieren es total neu.
Ganz exakt, ist zahlenmäßiges zur Lebenserwartung?
Im Moment ist die Lebenserwartung der Frauen im Durchschnitt 84,4 Jahre und der Männer 79,7 Jahre. Also eben auffallend, dass in der Schweiz die Männer bei der Lebenserwartung gegenüber den Frauen etwas aufgeholt haben. Das ist aber in anderen Ländern nicht der Fall.
Zweitens, die Babyboomer im Ruhestand oder Unruhestand.
Ja, also es beginnt schon eher in Richtung Unruhestand, zum Teil sogar etwas, wenn man das etwas negativer formuliert, sogar zu einem hyperaktiven Unruhestand, also dass die Leute nicht loslassen können. Aber der Übergang in die nachberufliche Lebensphase ist sehr unterschiedlich. Also die Babyboom-Generation ist eben keine homogene Gruppe. Die einen freuen sich auf die Pensionierung und versuchen dann vielleicht etwas nachzuholen, auch in Bezug auf Enkelkindbetreuung oder Gartenarbeiten, Reisen. Andere versuchen einfach weiterzumachen, merken dann nicht, dass es vielleicht geschickter wäre, etwas ruhiger zu bleiben.
Der Unruhestand bezieht sich natürlich nicht nur auf die Arbeit, aber auch auf neue Möglichkeiten. Die Leute reisen, holen nach, was sie während der Arbeitszeiten nicht machen konnten, holen auf oder holen auch eine Bildung nach. Auch da eine völlig neue Definition des Alters. Man wartet nicht mehr einfach ab, bis man dann eines Tages bettlägerig ist, sondern füllt die Zeit. Es geht immerhin umfasst ein Vierteljahrhundert, wenn wir so wollen, mit neuen Aktivitäten, die in der Regel selbstrealisierend sind. Und da ist natürlich die Frage, ob das dann auch im Sinne der Gesellschaft ist, ob diese Generation, die sehr individualistisch aufgewachsen ist und sehr auf die Autonomie bedacht ist, auch für die Gesellschaft etwas einbringen kann im Sinne von freiwilliger Arbeit und so weiter.
Sind die Babyboomer eine egoistische Bande?
Ja, es ist schon im Moment der Fall, dass die Babyboom-Generation eigentlich im Moment das politische Geschehen dominiert. Also die Parlamentssitze sind mehrheitlich in den Händen der Babyboom-Generation. Und es gibt jetzt ja, bei den Jungparteien so etwas wie einen kleinen Aufstand gegenüber diesen sesshaften Babyboom-Machtträgern, die sich eben nicht bewegen möchten.
Ja, also ich finde das eine ganz wichtige Position, nämlich, dass im öffentlichen Diskurs immer die Alten gegen die Jungen aufgehetzt werden und thematisiert werden. Dabei sind die Dominanten die Babyboomer und nicht die Alten und auch nicht die Jungen.
Es ist sehr auffallend, dass jetzt mehr Leute, Frauen, aber auch Männer, mehr nach der Pensionierung ein Studium aufnehmen. Zum Beispiel die Zahl der pensionierten Studierenden nimmt zu. Das freut die jungen Studentinnen und Studenten nicht immer, aber...
Ja, das ist auch im Sinne eines Nachholens dessen, was man verpasst hat. Man hat sich spezialisiert während der Arbeitszeit und während der Arbeitsjahren. Was zunehmend im Kommen ist, sind intergenerationelle Bildungsangebote. Also gerade gestern haben wir an der Uni Bern die Senioren-Uni und die Kinder-Uni zusammengetan. Also solche Angebote finde ich sehr bereichernd und werden auch von den Leuten sehr geschätzt.
Babyboomer und BabyboomerInnen oder der kleine Unterschied und seine großen Folgen.
Ja, wir haben es vorhin ein bisschen angesprochen. Die Generation, die jetzt ins Alter kommt, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eben besser gebildet ist und bei besserer Gesundheit. Das trifft vor allem natürlich auch für die Frauen zu, die früher ja durch die vielen Geburten geschwächt waren oder früher starben. Die Frauen haben sehr nachgeholt. Es ist interessant, dass aber bei den Frauen diese Expansion des Wissens und der neuen Möglichkeiten nur bedingt oder nicht so stark zutrifft wie bei den Männern. Sie befinden sich viel mehr in einem Spannungsfeld von traditionellen Mustern und eben diesen postmodernen vielen Möglichkeiten. Also ich konkretisiere. Die Frauen sind nach wie vor für die familialen Beziehungen zuständig. Sie sind zuständig für die Kinder, die ausziehen, ausgezogen sind, aber auch für ihre alten Eltern. Natürlich sind immer mehr Männer, die sich da einbringen, aber unsere Forschungen haben gezeigt, dass es einfach nach wie vor die Töchter sind. Und sie kommen zunehmend in einen zweiten Vereinbarkeitskonflikt von Familie, Beruf oder Familie und eigene Interessen, die sie eigentlich verfolgen möchten nach alten Jahren von Beruf und Familie.
Gut, es gibt gewisse Bereiche, wo man festgestellt hat, dass eben das Eintreten selbstbewusster Frauen ins höhere Lebensalter große Konsequenzen hat, also im Finanzbereich, wo plötzlich immer mehr Gelder eigentlich von Frauen verwaltet werden. Und die Banken müssen sich jetzt darauf einstellen, dass das keine Kunden sind, sondern Kundinnen, die Finanzentscheide treffen und sie wissen noch nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Wir haben auch bei Seniorenprojekten festgestellt, dass ein Teil der Männer plötzlich lernen muss, mit Frauen, selbstbewussten Frauen, jetzt nach der Pensionierung auf der gleichen Ebene zu arbeiten. Also bei gewissen InnoVage-Projekten ist das so, dass plötzlich Frauen die Führung übernehmen. Zuerst informell, dann formell. Und die Männer müssen, die zum Beispiel militärisch geschult sind, die müssen dann plötzlich umlernen.
Vielleicht ein weiterer Aspekt, der noch interessant ist in diesem Zusammenhang, ist, dass die Verfügbarkeit der Großmütter zunehmend in Frage gestellt sein wird. In der Schweiz sind wir auf Großeltern angewiesen, die ihre Enkelkinder hüten. Wir haben viel zu wenig Betreuungsplätze für Kleinkinder. Und da sind traditionellerweise die Großeltern eingesprungen. Aufgrund der besseren Ausbildung der Frauen, die jetzt ins Alter kommen und die sich halt ja nicht so ohne weiteres fürs Kinderhüten hergeben können. Bedenken Sie, Frau Calmire müsste ihre Enkelkinder hüten. Da haben wir ein Problem.
Ja, gleichzeitig findet man eine Tendenz, das haben wir auch untersucht, dass jetzt mehr Großväter sich engagieren. Einerseits, weil sie damit etwas nachholen können, was sie früher nicht gemacht haben konnten aus beruflichen Gründen. Und gleichzeitig ist natürlich Großelternschaft eine Möglichkeit, sich soziokulturell zu verjüngen. Also es ist eigentlich der einzige soziale Jungbrunnen, der funktioniert, weil man im Kontakt mit Enkelkindern wieder an frühere Lebens- und Familienphasen anknüpfen kann, wie man das sonst nirgends mehr kann.
Die Frauen sind nicht mehr finanziell abhängig von den Männern, zunehmend weniger abhängig. Das heißt, sie erwägen eine Trennung, eine Scheidung viel eher als frühere Generationen. Das heißt auch, dass Scheidungen in späteren Lebensphasen auch eine zunehmende Realität ist und das verändert natürlich das Ganze im Wesentlichen.
Das ist Kontext mit einem Porträt der Babyboomer. Die Nachkriegsgeneration ergraut. Die Erneuerer der Gesellschaft kommen in die Jahre. Denken Sie auch das Altsein neu? Viertens, zum feinen Unterschied zwischen Altwerden und Altsein.
Ja, das Problem ist im Grunde genommen, dass wir einen Zwiespalt haben. Was eigentlich alt wird, ist der Körper. Aber wir haben jetzt Generationen, die eben gelernt haben, jetzt von der Persönlichkeit, von der Psychologie, von der Seele, Geist jung zu bleiben. Und die Diskrepanz zwischen dem körperlichen Alter und der persönlichen Entwicklung wird immer größer. Also ein Interviewpartner, der so mal formuliert, er hätte geplant, zusammen mit seinem Spiegelbild gemeinsam alt zu werden, hätte allerdings erkennen müssen, dass sein Spiegelbild sehr viel älter geworden sei als er selbst. Mhm. Also diese Diskrepanz zwischen innerem Selbst und äußerem Selbst, die ist bei dieser Generation besonders ausgeprägt.
Auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass Altwerden eine Realität ist, eine biologische Realität. Der Körper altert und damit auch die Kognition, also das Gedächtnis, wird nicht besser mit zunehmendem Alter. Das trifft die Babyboomer genau gleich wie ihre Elterngeneration und wie vermutlich in Zukunft auch ihre eigenen Kinder. Also es gibt natürlich schon Alterungsprozesse, die eine Realität sind, auch wenn wir in unserer Gesellschaft immer mehr von Anti-Aging sprechen, von Mitteln und Wege, die diesen Alterungsprozess aufhalten sollen. Das Mittel ist noch nicht erfunden.
Wobei die Phase mit der Pflegebedürftigkeit oder auch die Phase der Behinderung ist natürlich in der Schweiz sehr stark herausgeschoben worden. Also die gesunde Lebenserwartung ist in der Schweiz zum Teil noch stärker angestiegen als die gesamte Lebenserwartung, und zwar für Männer und Frauen gleichermaßen. Aber es gibt sicher Grenzen. Die wichtigsten Risiken des Alters, die beginnen 80, 84. Unter Umständen auch erst mit 90, aber irgendwann ist das Altwerden natürlich Schicksal.
Und dann könnte, Sie haben es vorhin schon gesagt, für die Babyboomer schwieriger werden als für andere Generationen, weil sie ja auch eben so unglaublich autonomieversessen sind, oder?
Ich denke schon. Sie sind so sozialisiert worden, dass sie schwergewichtig Individualität, Selbstrealisierung gesetzt haben. Es macht die Sache mit zunehmendem Alter sicher nicht einfacher, weil da die Auseinandersetzung zwischen Autonomie und Abhängigkeit ein Thema wird. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass die Babyboomer nicht einfach schicksalhaft ins Alter geworfen werden wie ihre Elterngeneration, sondern auch die Geschicke lenken können. Und wie wir sehen und in unseren Forschungen auch gesehen haben, bereiten Sie da auch verschiedene Modelle des Wohnens, des Zusammenseins im Alter vor.
Ja, was sehr auffallend ist, wenn eben Babyboomer jetzt konfrontiert werden mit dem Altwerden ihrer eigenen Eltern und zum Beispiel ein Eintritt in ein Pflegeheim notwendig wird, dass dann die Ansprüche der Babyboom-Generation die ganze Pflegeheimkultur bestimmt und nicht die Ansprüche der Hochaltungen. Also das heißt, die Ansprüche an Individualisierung in Pflegeheimen, die kommen eigentlich im Moment gar nicht so sehr von den Bewohnern und Bewohnerinnen, die kommen von der nachkommenden Generation.
Ein Beispiel?
Ja, dass zum Beispiel in einem Pflegeheim haben sie einen schönen Ofen gemacht, ein schönes Empfangszimmer, das fanden alle Babyboom-Generationen gut. Die Bewohner selbst, die fanden das komisch, ein Ofen mitten im Raum. Bis sie dann realisiert haben, dass alle Besucher und alle Angehörigen das gut finden, dann haben die alten Bewohner und Bewohnerinnen haben dann die Ästhetik der nachkommenden Generation übernommen.
Fünftens, die Babyboomer und ihr Altern mit Imperativen, selbstbestimmt, produktiv und erfolgreich.
Ich habe das nicht so gerne, dieses erfolgreiche Altern, oder produktives Altern. Sie sind plakativ, die Ausdrücke, aber es stimmt, es sind Ausdrücke, die immer wieder verwendet werden und die auch diskutiert werden. Sie haben natürlich auch ihre Berechtigung im Sinne, dass sie versuchen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in der wir altern, zu setzen. Also die Möglichkeit, sich produktiv zu betätigen, die Möglichkeit, selbstbestimmt zu sein, die Möglichkeit auch, sich einzubringen. Auf der anderen Seite klassifizieren sie natürlich die Leute, die älter werden. Also wenn wir von erfolgreichem Altern sprechen, dann haben gewisse die Nummer 2 auf dem Rücken. Und das kann es ja nicht sein. Was ich sagen will, ist, dass schlussendlich das Individuum selber bestimmt, wie gut es altert. Aber passen wir auf, wenn wir mit solchen Ausdrücken wie erfolgreiches Altern konfrontiert werden.
Gut, das hat sehr viel damit zu tun, dass man allmählich entdeckt, wie gestaltbar Alterungsprozesse sind. Also ja. Da gibt es schon, ich würde sagen, bis zur Gruppe 80, 84 gibt es enorme Spielräume.
Und sagen dann, Sie, was wir da tun können.
Zum Beispiel, wenn man eine gute Lernbiografie hat, ständig weiterlernt, dann hat man auch bessere kognitive Funktionen. Nicht unbedingt, dass man Alzheimer vermeiden kann, aber man kann es dann länger kompensieren. Wenn man sich regelmäßig bewegt, hat man natürlich auch mehr Muskelkraft und kann damit auch gewisse Einschränkungen kompensieren. Wenn man offen und neugierig ist, dann ist man auch im Alter in der Lage, zum Beispiel mit neuen Technologien positiv umzugehen.
Aber da haben wir natürlich schon eine große Schere zwischen denjenigen, die die Chance gehabt haben, eine gute Ausbildung zu machen, und denjenigen, die, und die gibt es natürlich auch bei den Babyboomern, die das nicht haben. Und das ist biografisch bedingt. Wir wissen ja aus der Forschung, dass Altern biografisch verankert ist. Also man zahlt sozusagen die Schulden, die man während des Lebens gemacht hat, oder man erntet im Alter.
Ja, und das führt dazu, dass eben diese Konzepte wie produktives Alter, erfolgreiches Altern natürlich die Unterschiede der Lebenssituation der, auch der kommenden Generation im Alter sehr verstärkt und die Schere zwischen auch innerhalb der Babyboom-Generation, auch wirtschaftlich, psychologisch, die nimmt enorm zu.
Die ist größer als bei den vorhergehenden Generationen.
Ja, das lässt sich ganz klar nachweisen.
Sechstens. Heimat. Die vier Wände und das Heim.
Heimat ist für die Babyboomer vermutlich mehr als für alle anderen Generationen zuvor dort, wo das Herz ist. Vor allem auch in einer Generation, in einer Gesellschaft, in der viele Generationen, viele Kulturen zusammen leben, ist es nicht mehr so, dass man die Heimat über den Ort definiert, wo man geboren ist und aufgewachsen ist. Also Heimat ist dort, wo das Herz wächst.
Ja, es sind natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt eine Gruppe, die jetzt sehr lokal sich wieder neu orientiert, auch nach der Pensionierung, die auch Nachbarschaftshilfe aufbaut. Und da gibt es wieder eine Gruppe, die sehr international organisiert. Die wandern mit dem Pensionsalter nach Spanien oder nach Kroatien aus. Mhm. Also nicht nur Migranten, sondern auch zum Teil Schweizer. Und man muss sehen, dass gut ein Fünftel der Leute, die jetzt ins Rentenalter kommen, die pendeln hin und her. Die haben zwei Wohnorte. Also ein Wohnort in der Stadt und noch ein Ferienort im Berner Oberland, im Graubünden oder im Wallis. Also so der Alterspendelverkehr ist ein neues Thema.
Das trifft natürlich die besser Betuchten. Wir sehen das bei unseren Migrantinnen und Migranten, dass sie halt wirklich dort bleiben wollen, wo ihre Kinder sind. Also Heimat ist dort, wo die Familie ist. Heimat ist dort, wo die Enkelkinder sind, wo der Partner ist. Es ist schon interessant, auch bei den Befragungen bei unserem Buch, das kam immer wieder hervor. Also ich möchte dort sein, wo meine Kinder sind.
Und die Zukunft von Alters- und Pflegeheimen?
Ja, der Trend geht natürlich in Richtung von Alters- und Pflegeheimen, Richtung Pflege- und Sterbeheimen. Und die Babyboom-Generation diskutiert eher so Formen wie Altersgemeinschaften. Allerdings sieht das unter einem spannungsvollen Bogen zusammen allein leben. Das ist das Stichwort dieser Generation. Man möchte gute soziale Kontakte auch mit anderen Generationen haben, aber man möchte auch seine Privatsphäre schützen. Also beides. Es ist eine Generation, die eben beides haben kann und beides haben will.
Ist es auch eine Generation, die institutionsskeptisch ist und deswegen das mit den Institutionen wie Heime möglichst weit von sich schiebt?
Ich würde schon sagen, weil alles, was institutionell ist, hat ja Regeln, wird geregelt. Und das ist genau das, was die Babyboomer aufgrund ihres Selbstverständnisses eben ablehnen.
Ja, wobei faktisch haben sich die meisten Altenpflegeheimen haben sich natürlich so gewandelt und so geöffnet, dass sie eigentlich keinen institutionellen Charakter mehr haben. Also Besuchszeiten sind oft sehr offen. Es gibt Möglichkeiten, dass die Leute selbst entscheiden können, wann und wie sie Mittagessen und all die ganzen Strukturen. Also es geht dann eher im betreuten Wohnen. Also dass man eben Serviceleistungen und institutionelle Wohnformen kombiniert. Also da hat man neue Entwicklungen gemacht, die das, die Struktur der Altenpflegeheime sehr stark verändern. Aber in den Köpfen ist immer noch das alte Bild vorhanden.
Und zuletzt die Babyboomer, ihr Körper und ihr Geist.
da ist beispielsweise die Tatsache, ob jemand eine Persönlichkeit hat, die offen ist. Und Offenheit ist eine wichtige Variable, um gut zu altern, weil Neugierde oder soziale Kontakte extrem wichtig sind. Und da müssen wir halt schon sagen, das ist eine Konstante, die bleibt. Da unterscheiden sich die Babyboomer halt nicht von anderen Generationen.
Sexualität mit Gedächtnislücken, also das ist ja eine Generation, die sexuell auch vieles revolutioniert hat im jungen Erwachsenenalter. Sie haben gesagt, werden aber wahrscheinlich nicht verschont, letztendlich auch von dementalen Erscheinungen.
Also ich meine, die Babyboomer waren ja diejenigen, die von der großen sexuellen Revolution geträumt haben. Sie wurden vermutlich im Laufe der Jahre auch wieder zurückbuchstabiert von der Realität, weil der Mensch ist halt ein Wesen, das enge Bindungen gerne hat. Da wird sich vermutlich auch nichts ändern. Also die Korrekturen sind gemacht worden, aber Sexualität ist unabhängig von der Generationszugehörigkeit bis im hohen Alter ein Thema, eine wichtige Komponente. Was natürlich anders ist bei den Babyboomern, sie thematisieren es nach wie vor und sie sprechen darüber, es ist kein Tabu mehr.
Wir haben versucht, auch zum Teil eine neue Körperästhetik 60 plus zu entwickeln oder 2x40 Jahre schön. Also es wird sehr viel auch mit neuen Körpermodellen gearbeitet. Zum Beispiel die Annabelle hat ja mal Nacktfotos von älteren Frauen gezeigt und die Reaktionen waren sehr polarisiert. Die Hälfte fand das sehr gut und die andere Hälfte fand das sehr negativ. Also hier in Bezug auf Sexualität, Körpergefühl, da ist noch vieles im Umbruch.
Stichwort Religion, die spielt ja gerade im Blick auf das mögliche Jenseits, auf das Sterben, auf den Tod eine große Rolle.
Ja, das war schon die erste Generation, die irgendwo zwischen Kirchlichkeit und Religiosität getrennt hat. Also sie sind nicht unbedingt weniger religiös als vorherige Generationen, aber weniger kirchlich.
Sie nennen es einfach anders. Sie sagen Spiritualität. Ja. Aber Spiritualität ist natürlich ein Thema. Mit zunehmendem Alter ist es halt so, dass man das Wegsterben von lieben Mitmenschen, dass das uns zwingt, zu überlegen, was kommt denn nachher?
Ja, aber eben die Babyboom-Generation ist auch die erste, die Patchwork-Familien erarbeitet hat. Und die hat jetzt auch so etwas wie Patchwork-Religiosität. Also man findet zum Teil bei Interviews dann sehr christliche, katholische Elemente zusammen kombiniert mit tibetanischen und buddhistischen Elementen.
Haben die Babyboomer andere Vorstellungen von Sterben, andere Sterbeideale?
Was vielleicht auffallend ist, dass die Babyboom-Generation vielleicht die erste Generation ist, die vielleicht offen über das Sterben spricht, aber vor allem das Sterben der anderen.
Genau.
Das heißt, wo sie natürlich stark konfrontiert wurden oder werden, ist natürlich das Absterben ihrer Eltern. Und das Altwerden und das Sterben der eigenen Eltern ist natürlich der Schatten der eigenen Zukunft. Und das beschäftigt diese Generation sehr intensiv. Also es gibt jetzt mehr Leute aus der Babyboom-Generation, die bereit sind, jetzt eine Patientenverfügung zu unterschreiben als frühere Generationen.
Also ich würde das auch unterstreichen, diese Selbstbestimmtheit auch bezüglich Sterben wollen, Sterben können. Aber auf der anderen Seite, es ist noch zu früh irgendwo. Die Babyboomer sind noch nicht so selber konfrontiert mit dem eigenen Tod, schon mit dem Tod der Eltern. Das stimmt, ja.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.